Ich glaube, in dieser Position hier vorne ist man immer so ein bisschen scheinheilig. Man predigt das wunderbare Wort Gottes, aber halte ich das, was ich predige, in meinem eigenen Leben ein? Ich habe mal mehrere Sonntage über Geduld gepredigt. Schönes Thema, ich habe schöne Sachen gesagt. Aber wenn meine Kinder nach der zweiten Aufforderung nicht machen, was ich sage, dann werde ich böse. Oder, Albert? Im Verkehr bin ich auch ziemlich scheinheilig. Das ist mir neulich irgendwie so bewusst geworden. Ich kann ordentlich ausrasten, wenn jemand eine gefährliche, dumme Manöver macht. Aber habe ich selber nicht auch solche große Fehler gemacht? Und die anderen sollen ihren Lappen abgeben, sofort. Aber für mich gibt es natürlich Ausreden. Ich war ja so müde, war schon so lange unterwegs. Es war ein schlechter Tag. Noch ein Beispiel. Ich kann mich richtig darüber ärgern, wenn Leute sturzbetrunken in mein Taxi einsteigen. Dann schimpfe und urteile ich innerlich, Mann, wie kann man sich so gehen lassen? Wie kann man sich so peinlich verhalten? Habe ich vergessen, dass ich selber bis vor ein paar Jahren oft und viel getrunken habe? Welche Beispiele kannst du geben? In welchen Bereichen bist du scheinheilig? Vielleicht können wir uns nach dem Gottesdienst mal austauschen. Es wird ein interessantes Kaffee trinken. Wir haben eine bekannte Geschichte aus dem Evangelium gehört. Eine Geschichte über Scheinheiligkeit. Aber auch oder zutiefst eine Geschichte über die Frage, wie du dich benimmst, wenn du etwas falsch gemacht hast. Und wie die Gemeinschaft sich benimmt, wenn jemand aus dieser Gemeinschaft etwas falsch gemacht hat. Ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema, aber wir können viel aus dieser Geschichte lernen. Jesus ist in Jerusalem. Die Situation ist ziemlich heikel. Es wird ein großes Fest gefeiert, das Laubhüttenfest. Und viele Menschen sind da. Jesus ist selber heimlich angereist, aber so zur Hälfte des Festes zeigt er sich in der Öffentlichkeit und fängt an, im Tempel zu lehren. Und seine Worte machen viel Eindruck. Er gibt aber auch viel Anstoß. Er schimpft regelmäßig mit den Leitern von den Juden, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er sagt, dass sie zwar heilig tun, aber alles außer heilig sind, also scheinheilig. Und er lehrt, dass Gott Menschen sucht, die gestehen, dass sie selber nicht heilig sind, aber gerne ihr Leben bessern möchten. Das ist seine Botschaft. Und dann geht er hin und isst mit Prostituierten und Zöllner, Leute, mit denen die jüdische Leiter nicht mal ein Wort austauschen würden. Das ist schockierend und macht sie wütend. Deswegen möchte sie ihn töten. Wie gesagt, die Situation ist heikel. Und mitten in diesem angespannten Klima bringen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu Jesus. Sie ist fremdgegangen. Sie wurde sogar auf frischer Tat ertappt. Frage an Jesus, Vers 5. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das ganze Szenario ist sowas von scheinheilig. Soweit ich weiß, sind am Ehebruch immer zwei Menschen beteiligt, oder? Wo ist der Mann? Warum bringen sie nur die Frau? Es stimmt, dass das Gesetz von den Juden, das Gesetz aus dem Alten Testament, vorschreibt, dass sie sterben muss. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. In 3. Mose 20, Vers 10 sagt Gott, begeht jemand Ehebruch mit der Frau eines anderen, sind der Mann und die Frau des Todes schuldig. Also beide müssen sterben. Wie scheinheilig ist es, nur die Frau vor Gericht zu bringen? Es stellt sich aber heraus, und Vers 6 sagt das uns auch explizit, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sich überhaupt nicht für diese Frau interessieren. Sie ist ihnen total egal. Auch das ist scheinheilig. Sie wird fast als Gegenstand mitgeschleppt und in die Mitte gestellt, damit sie Jesus auf die Probe stellen können. Denn darum geht es ihnen in Wirklichkeit. Was wird er sagen? Sagt er, dass er der Frau vergibt? Dann können sie ihn anklagen. Er ist ein falscher Lehrer. Er hält sich nicht an Gottes Gesetz, er führt das Volk in die Irre. Sagt er, ja, sie muss sterben, dann untergräbt er seine eigene Botschaft von Gnade und neue Chancen. Warum muss sie sterben? Und zum Beispiel die Prostituierten, mit denen er gegessen hat, nicht. Was wird Jesus sagen? Nichts. Er sagt nichts. Er biegt sich nach vorn und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Es ist nicht relevant, was er schreibt, sonst hätte Johannes das schon erzählt. Es geht darum, dass er es macht. Er biegt sich nach vorn und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Damit zeigt er, ich möchte hiermit nichts zu tun haben. Lass das die erste Lektion aus dieser Geschichte sein. Jemanden so öffentlich erniedrigen, auch wenn sie schuldig ist und du das Recht an deiner Seite hast, ist nicht okay. Und wenn du es dann auch noch machst, um jemanden anderen herauszufordern, ist das schlichtweg abscheulich. Dann kann man sich nur nach vorn biegen und zeigen, ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Hiermit möchte ich nichts zu tun haben. Manche Theologen sehen hier auch eine Verbindung mit Jeremia 17, Vers 13. Jeremia war ein großer Prophet aus dem Alten Testament. Und in Kapitel 17, Vers 13 steht, alle, die sich von dir abwenden, werden vergehen. Ihre Namen sind in Staub geschrieben, weil sie den Herrn, ihre Quelle, verlassen haben. Muss man bedenken, die Schriftgelehrten und Pharisäer kannten die Propheten aus dem Alten Testament extrem gut. Es kann sein, dass sie diese Verbindung auch gesehen oder gelegt haben. Auf jeden Fall treffen die Wörter zu. Sie haben die Quelle verlassen. Die Quelle ist ein Gott, der ungern straft und gerne vergibt. Ein Gott, der liebt, nicht hasst. Ein Gott, der sich von dieser beschämenden Situation wegdreht. Das zeigt Jesus. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer hören nicht auf zu meckern und irgendwann antwortet Jesus dann doch. Er steht auf und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann biegt er sich wieder nach vorn und schreibt auf die Erde. Und die Antwort ist so gut. Die Antwort ist perfekt. Denn Jesus macht in einem einfachen Satz zwei sehr wichtige Sachen klar. Er sagt, dass wir alle schuldig sind und einander nicht verurteilen sollen. Er sagt aber nicht, dass es nicht schlimm ist, was die Frau gemacht hat. Das Erste, wir sind alle schuldig und sollen einander nicht verurteilen. Jesus hält allen Menschen um ihn herum einen Spiegel vor und legt ihre Scheinheiligkeit offen. Sie stehen da und zeigen auf diese Frau, guck, was sie gemacht hat, sie muss bestraft werden, sie ist so schlecht. Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist? Ups. Plötzlich wird der Zeigefinger umgedreht und das ist beschämend. Ich tat so fromm, als ob ich recht sprechen durfte, aber bin ich selber unschuldig? Gibt es hier jemanden ohne Schuld? Ganz bestimmt nicht. Niemand ist ohne Schuld und in diesem Sinne sind wir alle gleich. Niemand hat das Recht, sich über jemanden zu erheben. Die Einsicht, dass wir alle unvollkommen sind und dass wir uns alle in der gleichen Situation befinden, nämlich schuldig vor Gott, sollte uns sehr bescheiden machen. Das hört sich selbstverständlich an, ist aber gar nicht so leicht. Ich glaube, wir haben die Neigung, unsere Fehler schön zu reden und die Fehler anderer zu betonen, so wie ich im Verkehr. Ne, ich weiß, ich bin auch nicht perfekt, ich mache auch Fehler, aber hast du gehört, was er gemacht hat? Hast du gesehen, was sie getan hat? Mit anderen Wörtern, ich mache echt nicht alles richtig, aber so etwas würde ich nie tun. Aber Jesus sagt nicht, wer von euch noch nie fremdgegangen ist, soll den ersten Stein werfen. Er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, ganz allgemein. Wenn ich etwas über einen Ehebrecher erfahre, kann ich denken, so etwas würde ich nie machen. Alles klar, herzlich willkommen, das ist wunderbar, so soll es sein. Aber ohne Schuld bin ich trotzdem nicht. Ich soll bescheiden bleiben, ich soll nicht urteilen. Sonst ändere ich Bescheidenheit, falsche Bescheidenheit, in Scheinheiligkeit? Und nutze ich die Einsicht in meine eigene Unvollkommenheit nur als Freibrief, um mich zu erheben und trotzdem anderen zu urteilen? Falls du denkst, so schuldig bin ich doch gar nicht, musst du vielleicht mal die Bergpredigt von Jesus lesen. Sie steht in Matthäus 5. Ich bin gespannt, ob du dich danach immer noch so unschuldig fühlst. Jesus legt da ganz klar und deutlich aus, was für Ansprüche Gott für unser Leben hat. Über Ehebruch sagt er zum Beispiel, ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Er hat es in seinem Herzen getan. Also, wenn es hier heute einen Mann gibt, der in diesem Sinne seine Ehe noch nicht gebrochen hat, wäre ich erstaunt. Er kann sich nachher gerne bei mir melden. Und es geht auch für Frauen natürlich, genauso gut. Wer von euch ohne Schuld ist, es ist hart, ehrlich in diesen Spiegel zu schauen. Aber lasst es immer wieder machen, damit wir unseren Platz kennen. Wir haben kein Recht zu urteilen. Weißt du, was die Antwort von Jesus so vernünftig macht? Einerseits lässt er uns also einsehen, wie klein und schuldig wir sind. Andererseits verharmlost er nicht, was die Frau getan hat. Das ist das Zweite. Nirgendwo in dieser Geschichte wird heruntergespielt, wie schlimm es ist, was die Frau gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Wenn Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen, bestätigt er die Todesstrafe, die sein Vater, der allmächtige Gott im Himmel, im Alten Testament schon festgelegt hat. Denn sie hat eine Ehe gebrochen und das ist furchtbar. Die Ehe bringt mehr als alles andere, was Gott erschaffen hat, zum Ausdruck, wer und wie Gott selber ist. Gott ist Liebe, Gott ist Beziehung, Gott ist Treue. Das alles wird zerstört, wenn jemand die Ehe bricht. Diese Frau ist also kein Opfer. Okay, sie ist ein Opfer vor dem fiesen Spiel von den Schriftgelehrten und Pharisäern, das stimmt. Aber die Anklage gegen ihr stimmt. Sie wurde auf frischer Tat ertappt. Und das macht sie eine Täterin. Es gibt eine Gefahr, dass wir Schuld verharmlosen. Kommt euch das bekannt vor? Jeder soll sein Leben leben, so wie er es möchte. Der eine macht es so, der andere macht es so. Es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig. Solches moralisches Reden ist doch etwas aus der Vergangenheit. Gib jedem die Freiheit zu machen, was er möchte. Wenn du so denkst und lebst, muss gar nicht geurteilt oder verurteilt werden. Niemand macht etwas falsch. Ich glaube, dass beide Denkweisen in unserer Gesellschaft sehr präsent sind. Einerseits das Urteilen. Bei manchen Sachen können wir nicht schnell genug unsere Empörung äußern. Und andererseits das Verharmlosen. Besonders wenn es um ethische oder sexualethische Themen geht. Da sollst du bloß nicht ankommen mit Sünde oder Schuld oder solchen altmodischen Konzepten. Jeder weiß selber, was richtig ist. Jesus macht klar, dass beide Denkweisen scheinheilig sind. Es ist scheinheilig zu urteilen, wenn du selber schuldig bist. Es ist aber auch scheinheilig, Sünder nicht länger Sünder zu nennen und dann zu behaupten, dass du ein guter Mensch bist. So wie immer im Evangelium sucht Jesus die Wahrheit in unserem Herzen. Wie sieht es da aus? Und wenn du jetzt mal aufhörst, dich hinter Urteilen über anderen zu verstecken, und wenn du nicht länger verharmlost, was alles schiefläuft in deinem Leben, wie sieht es dann da aus in deinem Herzen? Und sag doch mal ehrlich, bist du dann so viel anders wie diese Ehebrecherin? Oder stehst du da genau wie sie? Die Schamesröte im Gesicht, dein Kopf nach unten, schuldig. Was passiert jetzt? Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Wenn die Schriftgelehrten und Pharisäer das hören, gehen sie fort, der eine nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Aber die Frau bleibt stehen. Jesus richtet sich auf und fragt, Frau, wo sind Sie? Das ist irgendwie lustig. Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortet, niemand, Herr. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Das sind die Wörter, die du in deinem Leben hören musst, die dir ewiges Leben schenken. Ich verurteile dich nicht. Es gab an diesem Ort und in diesem Moment nur eine Person, die das Recht hatte, einen Stein zu nehmen und auf die Frau zu werfen, nämlich Jesus. Er war ohne Schuld, er durfte sie hinrichten, aber er macht es nicht. Und als er später am Kreuz hing, erlitt er die unerträglichen Schmerzen, die diese Frau verdient hatte. Die Steine, die auf sie geworfen werden mussten, kamen auf ihn. Er erlitt auch die unerträgliche Strafe, die du eigentlich verdient hattest, weil du schlecht bist. Aber er wollte nicht, dass du leidest. Er wollte, dass du zu ihm gehörst. Und deswegen übernahm er die ganze Strafe. Ich verurteile dich nicht. Du bist frei. Diese Frau hätte diese befreiende, gnädige Wörter nie gehört, wenn die Schriftgelehrten und Pharisäer sie nicht zu Jesus geschleppt hätten. Ist das nicht ironisch? Sie hatten abscheuliche Beweggründe und interessierten sich überhaupt nicht für die Frau, aber machten eigentlich genau das, was man machen soll, wenn jemand schuldig ist. Bring sie zu Jesus. Noch ironischer ist, dass sie selber alle weggingen. Sie verstanden, dass niemand ohne Schuld ist. Sie sahen ein, dass auch sie schuldig waren. Aber sie hatten nicht den Mut, bei Jesus zu bleiben und Vergebung zu bekommen, so wie die Frau. Waren sie zu stolz? Oder waren sie so beschämt, dass sie sich verstecken wollten? Das ist eine natürliche Reaktion. Ne? Wenn du etwas Böses getan hast, willst du der Person, die Autorität über dich hat, lieber nicht unter die Augen kommen, oder? Adam und Eva versteckten sich im Paradies, nachdem sie gesündigt hatten. Ich habe mich auch mal für meine Eltern versteckt, nachdem ich unartig war. Es kann sehr beängstigend sein, mit deiner Schuld zu der Person zu gehen, die das Recht hat, dich zu verurteilen. Aber lern aus dieser Geschichte. Du hast zwei Möglichkeiten. Abhauen, wenn deine Scheinheiligkeit bloßgestellt wird, oder klein und schuldig stehen bleiben, damit du die erlösenden Worte von Jesus Christus hören kannst. Ich verurteile dich nicht. Es gibt ein holländisches Kinderlied, das geht ungefähr so. Manchmal, wenn ich mal wieder was Dummes gemacht habe, ja manchmal, wenn ich mich selber gegen den Kopf schlagen kann, dann bin ich noch viel dümmer und vergiss damit, zum Herrn zu gehen. Denn immer, wenn ich damit zum Herrn gehe, ja immer, wenn ich es ehrlich dem Herrn erzähle, dann sagt er, das war dumm, aber ich vergebe dir. Wenn du abhaust, stolz oder beschämt oder was auch immer, läuft es schlecht ab. Wenn du dich wegdrehst von Jesus und sagst, ich brauche ihn nicht, ich brauche seine Vergebung nicht, wer soll dich dann retten, wenn du später nach deinem Tod vor Gottes Thron stehst und dich für alle deine Taten verantworten musst? Jesus vergibt unsere Schuld immer wieder. Aber er gibt uns auch eine Aufforderung mit. Das ist das Letzte. Er sagt zu der Frau, geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Das ist nochmal eine Bestätigung, dass Jesus ihre Schuld nicht verharmlost. Sünde ist Sünde und muss aus unser Leben verschwinden. Wir sollen ernst nehmen, was Jesus in seiner Bergpredigt sagt. Wir sollen auch ernst nehmen, was Gott in seinen Gesetzen im Alten Testament sagt. Denn sie zeigen uns, was er wichtig findet. Vergebung bedeutet nicht, dass es egal ist, wie du lebst. Im Gegenteil. Für jeden Fehler, den du machst, musste Jesus mit seinem eigenen Blut zahlen. Es macht sehr viel aus, wie du lebst. Hör nicht auf, gegen deine Sünden zu kämpfen. Und wir sollen als Gemeinschaft deswegen auch nicht aufhören, über Sünde zu reden. Das wäre eine falsche Schlussfolgerung aus dieser Geschichte. Ja, wir sind alle schuldig und brauchen alle Vergebung. Und das macht uns bescheiden. Aber die Bibel ruft uns dazu auf, einander zu ermahnen. Das heißt, wir sollten einander unterstützen, um immer heiliger leben zu können. Und das geht nur, wenn wir über Sünde reden. Ohne Urteil, immer aus der Vergebung von Jesus heraus, aber gleichzeitig offen und ehrlich. Was ist richtig? Was ist falsch? Nicht alle Entscheidungen sind gut. Nicht all unser Verhalten ist gut. Es ist nicht egal, wie du redest. Es ist nicht egal, was du mit deinem Geld machst. Es ist nicht egal, was du mit deiner Zeit machst. Es ist nicht egal, mit wem du schläfst und wann. Es ist nicht egal, was du mit deinem Körper machst. Lass darüber reden. Und wenn jemand dann einen Fehler macht, sogar wenn es ein großer Fehler ist, lass uns dann gemeinsam zu Jesus gehen. Nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Guck, was sie gemacht hat. Aber wie Brüder und Schwestern, die alle gleich sind und alle Vergebung brauchen. Und lass uns dann gemeinsam immer wieder die wunderbaren Worte von Jesus Christus hören. Ich verurteile dich nicht. Amen.